Also, wir sehen eine Intrige sondergleichen und das im Volk Gottes, also dem irdischen Volk Gottes. Wir haben gesehen, dass die ganze Geschichte damit begonnen hatte, dass Paulus gesehen worden war, wie er mit einem Nichtjuden in Jerusalem spazierte. Und dann, als er im Tempel war, haben dann Leute gegen ihn Stellung genommen und gesagt, er hätte Griechen in den inneren heiligen Bezirk des Tempels geführt. Es war also eine reine Verleumdung. Die Tatsache war, man hatte ihn dann nicht Juden in der Stadt gesehen und dann hieß es schon, er hätte nicht Juden in der Mehrzahl in den Tempelbezirk hineingebracht. Also aus einem Griechen, mit dem man ihn gesehen hatte in Jerusalem, wurde schon eine Mehrzahl und dann wurde es weiter eben ausgeschmückt, als hätte er da etwas, hätte er sich vergangen. Dann wird er eben, wollte man ihn auf der Stelle umbringen, auf dem Tempelplatz. Und die Römer kamen dann intervenierten von der Burg Antonia her. Ich habe ja letztes Mal ein Modell vom Tempelplatz gezeigt. Die Burg Antonia war also die Burg, wo immer eine Garnison Legionäre stationiert war. Die Burg stand in der Nordwestecke des Tempelplatzes. Und von dort her, von den vier großen Türmen, wurde der Tempelplatz dauernd überwacht. Sie konnten intervenieren, Paulus im letzten Moment aus Todesgefahr befreien und führten ihn dann die Treppen hinauf zur Burg. Und da wollte Paulus noch die Möglichkeit haben, eine Rede ans Volk zu halten. Man hörte ihm gut zu. Und wir haben schon gesehen, bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, der Herr sei ihm in einer Vision erschienen und hat gesagt, hier in Jerusalem wird man nicht auf dich hören, aber bei den Heiden wird man hören. Das konnten sie nicht ertragen. Darum die Reaktion 22. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort. Und dann war es für sie klar, der muss sterben. Ein solcher, der gewissermaßen sagt, die wirklich die Treuen sind da in Jerusalem, in der Stadt Gottes, dass die hören nicht auf Gott, aber Heiden, die es wissen, weit weg, die würden hören. Das ging zu weit. Und nun, man ist überrascht. Wir waren schon überrascht zu sehen, die ganze Intrige damals in Apostelgeschichte 19, als es um heidnische Heiligtümer ging dort. Da gab es ja auch einen riesigen Volksauflauf gegen Paulus und Klagen. Aber dort konnten wir es verstehen, das war echtes Heidentum. Aber jetzt sind wir im Tempel Gottes in Jerusalem und wir sehen genau die gleichen Methoden wie im Heidentum. Und wir haben zwar auch Römern gesehen, Unwahrhaftigkeit. Ist jemandem aufgefallen in dem Brief, der da von Claudius Lysius geschrieben wurde an Felix in Caesarea? Ist jemandem aufgefallen, was er an Unwahrhaftigkeit im Brief festgehalten hatte? Ja.
Da hat er ja gesagt, dass weil er gehört habe, dass dieser Paulus ein Römer sei, habe er reingegriffen. Das
Ja.
hat er erst nachträglich erfahren dann,
Ja,
wie die Taten
natürlich.
waren.
Und peinlich, dass er ihn dann sogar auspeitschen wollte, das Folter aushorchen. Und Paulus konnte dann, ja, jetzt als Römer macht man doch das nicht. Und das war ihm dermaßen peinlich. Aber da macht er Flucht nach vorne und sagt, eben, ich habe ihn befreit, weil ich wusste, es ist ein Römer. Aber auch da können wir sagen, ja gut, es ist ein Heide, da verstehen wir es, dass solche Methoden angewandt werden. Aber wenn wir sehen, was da eben die ganze Verleumdung, was wir vorhin schon gesehen haben. Und jetzt hier hat man dann im Synedrium, nein, hat man beschlossen, man wolle Paulus noch einmal von der Burg Antonia herunterkommen lassen vor das Synedrium. Wo war das Synedrium übrigens, damit wir das so ein bisschen.
Auf der anderen Seite des Tempelplatzes.
Ja? an der Südseite des Tempelplatzes in der königlichen Säulenhalle, diese gewaltige, die sich übrigens genau da steckt, wo die, heute die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelplatz ist. Aber der ganzen Länge, viel größer als die El-Aqsa-Moschee. Und sie wurde genannt die königliche Säulenhalle, weil sie derart majestätisch gebaut war. Es war also eine riesige Basilika mit drei Säulenhallen, mit 162 Säulen. Und jede einzelne Säule war aus einem Stück Stein, ein Monolith von 15 Meter Höhe. Und es brauchte drei Männer mit ausgestreckten Armen, um eine Säule umfassen zu können. Also phänomenal. Das war übrigens die Säulenhalle, wo man, in der man die Opfertiere verkauft hatte. Also die Tempelreinigung des Herrn am Anfang und am Ende seines Dienstes, die fand dort statt, am Südende. Und in dieser königlichen Säulenhalle, ganz auf der Ostseite, gegen den Ölberg, dort war ab dem Jahr 30 der Sitz des Synedriums, des Sanhedrins, des obersten jüdischen Gerichtshofs. Also sehr feierlich dort eingerichtet. Und so wollten sie also von der Burg Antonia, von der Nordwestecke, unterbringen lassen in das Synedrium am Südende, Südostende. Gut, und warum hat er gemacht? Alles nur Vorwand, denn er hatte vor, ihn unterwegs auf diesem Weg durch den Tempelplatz ihn umzubringen. Also auch diese Methoden, wirklich nur mit Vorwand und Lüge, als wollten sie die Sache noch ein bisschen genauer untersuchen. Dabei war ja für sie schon von Anfang an klar, was rauskommen muss. Und das alles im Eifer für die Erhaltung der Heiligkeit des Hauses Gottes. Also dramatisch, wenn wir das sehen. Das bringt so richtig die Bosheit der Menschen plastisch ans Licht. Und wenn sie religiös gefärbt ist, kann sie besonders fanatisch werden, sehen wir da. Gut, so das als Übersicht. Jetzt können wir uns kurz einige Gedanken machen über über das Bürgerrecht von Paulus. Er besteht also darauf, dass er ein Römer ist. Schon mal haben wir es erlebt, dass er darauf gepocht hat. Wo war das? Kommt es nicht mehr? In Philippi, Kapitel 16. Da war er doch auch geschlagen worden, ins Gefängnis geworfen. Dann kam das Erdbeben. Und am Schluss wollte man sie dann so heimlich weggehen lassen. Aber da hat dann Paulus reagiert. Lies mal, Bruno, Kapitel 16, ab Vers 35.
Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten, lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben gesandt, dass ihr losgelassen würdet. So gehet denn jetzt hinaus und ziehet hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu der Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg.
Ja, auch da besteht darauf, wir sind Römer und Römer haben eben ganz besondere Rechte, im Gegensatz zu den Nichtrömern, die konnten eben unverurteilt geschlagen werden, das war also für einen Römer unmöglich. Ein Römer durfte auch nicht gekreuzigt werden. Selbst wenn er zum Tode verurteilt war, der Herr Jesus war kein Römer, hatte also von Haus aus kein römisches Bürgerrecht, darum konnte er gekreuzigt werden. Paulus ist ja schlussendlich wie geendet in Rom, nach seiner zweiten Gefangenschaft. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber das ist überliefert. Nein, das war Petrus. Der konnte gekreuzigt werden, sogar umgekehrt gekreuzigt. Das war eine besondere Schmach. Hatte auch kein römisches Bürgerrecht. Aber Paulus konnte nicht so hingerichtet werden, sondern er wurde enthauptet. Also zum Tode verurteilt als Römer, aber Kreuzigung kam nicht in Frage. Denn Kreuzigung ist etwas vom Grausamsten, was es überhaupt nur gibt. Und bei der Kreuzigung ist es auch so, dass die... Normalerweise dauert es Tage, bis bei einer Kreuzigung der Tod eintritt. Und eine Körperfunktion nach der anderen bricht zusammen. Und erst am Ende folgt dann nach langer Qual dann schlussendlich der befreiende Tod. Aber eben bei Paulus war das nicht deswegen nicht möglich.
Gibt es da geschichtliche Aufzeichnungen oder also Dokumente dafür? Oder ist es Legende mit dem Tod von Paulus und Petrus?
Nein, das sind schon altkirchliche Überlieferungen, die geschichtlichen Wert haben. Also nicht Legende. Ja. Und, aber,
vielleicht die Quellen nennen, wo das
kommt? Das müsste ich... Interessiert das jemand, dann kann ich das liefern nächstes Mal. Ja? Gut. Also, möglicherweise in der Kirchengeschichte von Eusebius. Eusebius hat im 3. Jahrhundert eine umfassende Kirchengeschichte geschrieben und da gibt er viel, viel Information eben über die alte Kirche, die für uns sehr nützlich sind noch heute.
Ich hätte noch eine Frage. Wie weiß denn der Hauptmann, dass der Paulus Römer ist? Wenn der das nur einfach sagt, muss es doch noch lange nicht wahr sein.
Ja, man hat ja einen Ring. Man hat einen Ring, einen speziellen Ring, mit dem man, also nicht, wir haben heute einen Pass, nicht, mit nicht ganz fälschungssicheren Stempeln, aber doch nicht ganz einfach zu fälschen, und damals hatte man einen Ring. Da konnte er seine römische Bürgerschaft beweisen.
Danke.
Ja, sonst hätte natürlich jeder sagen können, ich bin Römer. Klar. Gut, also... Paulus hatte dieses Vorrecht, dass er als Römer geboren war, und er kam eben aus Tarsus, das war eine römische Provinz, und da sehen wir auch wieder Gottes Vorsehung, dass er dort in Tarsus auf die Welt kam und das Bürgerrecht hatte, sonst hätten sie ihm sofort den Garaus machen können hier. Und das war alles in der Vorsehung Gottes so geplant, dass er eben seinen Dienst erfüllen konnte, bis zum Schluss, so wie es heißt, wie er das schreibt in 2 Timotheus 4, vor seiner Hinrichtung schreibt er, ich habe den Lauf vollendet. Wir können das kurz aufschlagen, 2 Timotheus 4. Da war es ihm also klar, dass nun das Ende gekommen war. 4, Vers 6. Wer liest?
Denn ich werde schon als Brandopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, von ja. Liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerecht ist, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Ja. Ein Lauf vollendet, der Auftrag war erfüllt. Und erst da konnte er getötet werden. Und da war es noch nicht Zeit, aber es zeigt uns eben, wie Gott in seiner Vorsehung für jeden auch von uns ist es eben kein Zufall, dass wir dort geboren sind, wo wir geboren sind, dass wir die Kindheit durchgemacht haben, die wir durchgemacht haben, dass wir diese Möglichkeiten oder eben nicht möglich, gewisse Möglichkeiten eben gerade nicht hatten, all das ist in Gottes Hand und zeigt uns eben viel mehr, wie unsere ganze Entwicklung, auch damals, als wir gar noch nicht Christen waren, das war kein Zufallsprodukt, sondern in Gottes Bahn. Und weil dann eben auch jeder so einzigartig ist, hat Gott auch für jeden dann einen einzigartigen Plan als Kind Gottes. Also das können wir auch so nehmen für uns, wenn wir das bei Paulus sehen. Jetzt dieses Bestehen auf seinem römischen Bürgerrecht, das können wir in einer gewissen Spannung sehen zu Philipper 3, Vers 20.
Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der Wirksamkeit, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.
Jawohl. Und es ist in der alten Elberfelder sperrgedruckt, unser, das ich betone, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Also das Bürgerrecht im Himmel. Und wie kann denn Paulus betonen, er hat das Bürgerrecht bei den Römern? Aber das zeigt alles an seinem Platz. Wir haben auch gesehen, die ganze Spannung, wie konnte Paulus sich entschließen, Opfer zu bezahlen im Tempel? Und gleichzeitig kann er lehren, dass das Opfer des Herrn Jesus ein für allemal Vollgültigkeit hat. Das sind alles zwei Seiten. Auf der einen Seite war eben Jude. Und damals als Jude noch mit dem Tempel verbunden. Der Bruch kam ja erst später, ganz speziell mit dem Hebräerbrief. Und er war einerseits Jude und andererseits eben ein Glied jetzt am Leib Christi. Und das konnte er trennen. Zwei verschiedene Dinge und alles am richtigen Platz. Darum konnte er dann auch sagen in 1. Korinther 9, dem Juden bin ich ein Jude und dem Griechen, gewissermaßen denen, die nicht untergesetzt sind, wie einer, der nicht untergesetzt ist. Denn er ist ja durch den Tod Christi von dem Joch des Gesetzes befreit worden. Und so haben wir hier, wenn es darum geht, dass er ungerecht verurteilt werden soll, ja, er ist römischer Bürger. Und wenn es darum geht, was eigentlich unsere Zukunft ist und wo wir hingehören, ja, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und das zeigt eben, dass eigentlich zwischen dem keine Spannung ist, wenn wir haben eben auch ein Bürgerrecht, entweder in Deutschland oder in der Schweiz oder woanders. Das dürfen wir auch als ein Geschenk Gottes nehmen. All diese Vorteile, die auch damit verbunden sind, und das ist nicht in einem Spannungsfeld, da wir Himmelsbürger sind und das auch unsere ganze Ewigkeit und Zukunft eben kennzeichnen wird. Bis dahin noch eine Frage oder Ergänzung?
Ja, ich hätte gerne noch gewusst, wieso das ein Fluch ist, dass die nicht essen, trinken wollen.
Also das war ein Fluch in dem Sinn, dass sie einen Schwur auf sich nahmen. Im Alten Testament haben wir oft die Schwurformel, wenn...
So wahr Gott lebt.
Oder? Ja, so wahr Gott lebt. Und, oder zum Beispiel das ist eine Form, die dauernd vorkommt, zum Beispiel im Hebräerbrief als Zitat. Ja, da schlagen wir das auf im Alten Testament, Psalm 95. Psalm 95 wird im Hebräerbrief eben zitiert. Da finden wir einen Schwur Gottes. In gewissen Fällen schwörte Gott, aber weil er bei keinem Höheren zu schwören hatte, schwörte er jeweils bei sich selbst. Ja. Ja, lies mal.
sodass ich schwur in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden.
Ja, der deutsche Bibelleser kann damit eigentlich nichts anfangen. Was heißt das, wenn sie in meine Ruhe eingehen? Was bedeutet das? Was macht ihr mit dem, in einem solchen Satz?
Ja, wenn man 3-4 Stellen liest, dann weiß man schon, was gemeint
aber
ist.
Man spürt dann irgendwie heraus, aber jetzt, wenn jemand fragt, warum, wenn sie in meine Ruhe eingehen, ja, und wenn nicht, wenn sie gehen, was dann?
Sie üben keine Ruhe.
Nein, nee. Sondern es ist ein Wenn-Dann-Satz, oder? Wenn das und das, dann das und das. Aber in den Schwurformeln im Alten Testament wird oft einfach nur die erste Satzhälfte gesagt. Wenn. Und dann könnte man mit Pünktchen noch kennzeichnen. Der Dann-Satz wird weggelassen, aber der beinhaltet irgendeinen Fluch. Also wenn ich das nicht einhalte, wenn die jetzt tatsächlich doch in die Ruhe eingehen würden, dann wäre das die Konsequenz. Die und die. Also das ist die Schwurformel. Wenn also jemand einen Schwur gemacht hat als Jude, im Alten Testament hat er gesagt, eben wenn ich das nicht mache, dann bin ich bereit, dass Gott einen Fluch über mich bringt. Das ist die Verpflichtung.
Es gibt doch auch diese Aussage, der Herr tue mir dies und das, wenn ich nicht.
Ja, genau. Das,
ist das ein Fluch?
Ja, in gewissem Sinn. Zum Beispiel deutlich bei Jephtha. Ich meine, das war ein Fluch, was er da auf sich gebracht hat. Wenn du mir hilfst, so werde ich dir dann das Erste, was mir entgegenkommt, werde ich dir opfern als Brandopfer.
Es kommt darauf auf, mal, so soll er tun und so hinzufügen, wenn nicht.
Ja. Also es ist immer dieser Wenn-Dann.
Isabel hören wir ja auch, dass sie sagt, wenn ich nicht dir tue, wie du eines dieser Propheten getan hast.
Jawohl. Ja. Genau.
Ist das einfach eine sprachliche Besonderheit im Hebräischen?
Ja, genau. So, das ist eine sprachliche Redewendung, die wir eben im Deutschen nicht kennen, weil wir mit Schwur sowieso nicht viel zu tun haben. Und der Herr Jesus hat dann aber auch das Schwören ja ganz massiv eingeschränkt in der Bergpredigt, weil das eben im Judentum zu alltäglichen Rede geworden ist. Dauernd alles wurde mit Schwüren unterstrichen. Und dass wer dauernd schwört, der beweist, dass man seinen Worten nicht trauen darf. Ja, sonst müsste man nicht noch unterstreichen mit einem Schwur. Und darum sagt der Herr, euer Ja sei Ja und Nein soll bedeuten Nein. Und das ist aber nicht, nebenbei gesagt, nicht eine prinzipielle, ein prinzipielles Verbot für Schwur. Denn zum Beispiel, wenn wir einen Schwur ablegen müssen vor der Obrigkeit, der Herr hat das selber, ist er auch darauf eingetreten. Der hohe Priester hat ihn unter Schwur gestellt im Synedrium. Ich beschwöre dich bei dem Gesegneten, dass du uns sagst, ob du der Christus seist. Und dann hat der Herr Jesus geantwortet, hat er immer geschwiegen. Und das war nach 3. Mose 5 die Stimme des Fluches, die vor Gericht möglich war, dass der Richter den Angeklagten unter Schwur stellen konnte. Und dann musste er antworten. Und der hat geantwortet. Also Schwur vor dem Gericht, das hat er anerkannt. Aber was er abgelehnt hat, das war die Formulierung, das Schwören im alltäglichen Gebrauch. Also das ist nur für ganz ausgeprägte spezielle Situationen. Und im Gerichtswesen ist das eben in diversen Fällen notwendig. Zum Beispiel Heiratsurkunden, die werden ja kriegssicher untergebracht. Aber was passiert, wenn eben nach einem Weltkrieg dann die Urkunden doch wechseln? Wie kann man beweisen, dass wer geheiratet ist und wer nicht? Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man bei solchen Ehepaaren, die nichts mehr nachweisen konnten, die haben unter Schwur gestellt. Und der Schwur war dann akzeptiert. Das galt also wie die Eheurkunde. Also Stelle, wo das nötig ist, aber der Herr hat das untersagt für das alltägliche Leben und betont eben, ja, muss ja bedeuten und nein, nein. Dazu noch eine Frage, oder? Ja, gehen wir zu Paulus vor dem Sinedrium, Kapitel 23. Das Erste, was er betont, ist sein Leben mit einem einwandfreien Gewissen. Wo betont er das auch noch? Woanders? Dass er immer ein gutes Gewissen hatte. Wie? Nein. In 1. Timotheus, ja, gut. Zweite Timotheus, jawohl. 1, Vers 3. Diesmal Helmut.
Ich danke Gott, dem ich von meinen Eltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deine gedenke in meinen Gebeten.
Jawohl, und so weiter. Also, er hat also von zu Hause aus schon immer ein reines Gewissen gehabt und Gott gedient, schon als Kind und dann auch, als er größer geworden ist und auch in der Zeit, als er so fanatisch gegen die Christen vorgegangen ist, hat das immer mit gutem Gewissen getan. Das zeigt uns natürlich auch, wie relativ das Gewissen ist. Dass man also total im Irrtum sein kann und dennoch mit einem guten Gewissen. Aber etwas Wichtiges, er kann sagen, ich habe nicht gegen mein Gewissen gelebt. Und jetzt ihnen gegenüber betont er eben auch jetzt mit dieser Wende, dass er plötzlich ganz neue Dinge sagt gegenüber früher. Das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt plötzlich das gute Gewissen von sich geworfen hätte. Das will er betonen. Also ich habe mich wirklich bemüht, bis heute gerade und aufrichtig vor Gott zu stehen. Das ist auch nicht ein Beweis, dass er jetzt unschuldig wäre, aber das soll den Richtern doch zeigen, dass er sich bemüht um Wahrhaftigkeit. Und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Dann kommt diese massive Reaktion von dem hohen Priester. Übrigens, wie viele Leute gehörten zum Sinedrium?
71.
Dann noch mit dem hohen Priester. Und das war eine zusammengewürfelte Gesellschaft. Es war ein Teil bestand aus Pharisäern, ein Teil aus Sadduzäern. Es waren Schriftgelehrte darunter und solche aus priesterlichem Geschlecht. Also, da war die ganze Elite gewissermaßen des Volkes war hier vertreten.
War das die Mindestzahl, die 72, oder konnten es auch weniger sein?
Nein, das war die vorgeschriebene Zahl. Ja, und auch genau die Verteilung, wie viele Pharisäer und wie viele Sadduzäer, das war alles vorgeschrieben. Und,
Ich habe letztens, vor kurzem, die Woche gelesen, dass es ein kleineres Sinedrium gab, mit 22.
Ja, es gab verschiedene Gerichtshöfe, drei verschiedene Gerichte. Und zum Beispiel, gerade am Eingang zum Tempelberg, wenn man von Süden her die Treppen hinaufging zur schönen Pforte, da war rechter Hand ein Ritualgebäude und daneben noch ein Gerichtsgebäude. Das war eine untere Instanz. Es gab also verschiedene Instanzen von Gerichten. Das Sinedrium, das war die höchste religiöse, richterliche Instanz in Israel.
Hat der Paulus dem Sinedrium angehört oder war er nur von den
Er war ein Schüler von Gamaliel. Gamaliel war einer der führenden Rabbiner im Sinedrium. Und die Studenten, die haben spezielle Sitze gehabt in der königlichen Säulenhalle, wo die jeweils die Gerichtssitzungen ihrer Lehrer verfolgen konnten. Also Paulus hat das als Student jedenfalls direkt miterlebt, diese Synedrium-Sitzungen. Und ob er später Mitglied geworden ist, das lässt sich nicht deutlich beweisen. Aber zum Beispiel von anderen wissen wir, zum Beispiel Nikodemus, der war einer der Obersten, das war ein Mitglied des Synedriums. Aber jedenfalls hat er eine ganz spezielle Beziehung dann auch als zum Synedrium, denn er bekam ja von den hohen Priestern die Briefe, um die Christen zu verfolgen nach Damaskus. Das zeigt also, er war auf jeden Fall ein hoffnungsvoller Nachwuchs im Blick auf das Synedrium. Das kann man sicher sagen.
Eine Frage.
Ja.
Das Synedrium, ist das entstanden durch einen Hinweis, den Gott gegeben hat in seinem Wort? Oder ist das eine freie menschliche Sache gewesen?
Das ist also eine Institution, die ist erst entstanden nach der Rückkehr aus Babylon. Und man hat sich aber doch berufen auf zum Beispiel 5. Mose. Dort sehen wir eben das höchste Gericht in Jerusalem. 5. Mose 17, Vers 8. Wer liest?
Wenn dir ein Sache zwischen Blut und Blut, zwischen Rechtssache und Rechtssache und zwischen Verletzung und Verletzung zu schwierig ist zum Urteil, irgendwelche Streitsachen in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und an den Ort hinaufziehen, den Jehova dein Gott erwählen wird.
Also, da sehen wir schon mal zwei verschiedene Gerichte. In deinem Tor, das heißt also in einer Stadt irgendwo in Israel, wird ein Gerichtsfall ist zu schwierig. Dann muss man hinaufgehen an den Ort, den der Ewige erwählen wird. So wird Jerusalem 21 Mal in 5. Mose genannt. Der oberste Gerichtshof. Dann Vers 9.
Und du sollst zu den Priestern, den Leviten kommen, zu dem Richter, der in jenen Tagen sein wird, und dich erkundigen.
Also da haben wir schon auch die Grundlage, dass eben Priester in diesem Gerichtshof vertreten sein müssen. Darum eben diese wichtige Präsenz des hohen Priesters und weiterer sadduzäischer Priester im Synedrium. Weiter.
Und sie werden dir den Rechtsspruch verkünden. Und du sollst den Spruch gemäß tun, welchen sie dir verkünden werden, von jenem Ort aus, den der Herr erwählen wird. Und du sollst darauf achten, zu tun, nach allem, was sie dich lehren werden.
Also es zeigt, dieser Entschluss, dieser Entscheid von diesem Gericht war wirklich bestimmend. Da musste man sich darunter beugen. Weiter.
Dem Gesetze gemäß, dass sie dich lehren und nach dem Rechte, das sie dir sagen werden, sollst du tun. Von dem Spruch, den sie dir verkünden werden, sollst du weder zur Rechten noch zur Linken abweichen.
Also wir sehen, das ist wirklich die oberste religiöse Instanz Entscheidungsgewalt im Volk Gottes. Und da solche Entscheide muss man anerkennen, ob sie einem passen oder nicht. Vers 12 zeigt sogar.
Der Mann aber, der mit Vermessenheit handeln würde, dass er auf den Priester, der dasteht, und den Dienst des Herrn deines Gottes, das selbst zu verrichten, oder auf den Richter nicht hörte, selbiger Mann soll sterben.
Übrigens ist interessant, wie hier unterschieden wird zwischen dem Priester und dem Richter. Also zeigt es eben auch an Personen in diesem Gerichtshof, enthalten sind als Priester. Also das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, dieses Synedrium. Und da hat man eine biblische Grundlage. Weiter, wenn er nicht hört.
Und du sollst das Böse aus Israel hinwegschaffen, und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein.
Jawohl, also wer einen Entscheid, einen Beschluss des Synedriums ablehnte, der auf dem stand Todesstrafe.
Ja, wie haben sie denn vorher gerichtet? Weil sie sagten doch erst nach der babylonischen Gefangenschaft.
Ja, also dass man genau ein Gericht hatte mit diesen 71 Mitgliedern und so weiter. Aber natürlich, dieses Gericht, im Prinzip gab es schon vorher, aber das, die eigentliche Institution vom Sanhedrin mit dieser genau vorgeschriebenen Zusammensetzung, das war ein Produkt aus nach exilischer Zeit. Jetzt aber, wenn wir schon da sind, ja?
War das denn so eine Art Mehrheitsbeschluss, wo sich dann die Minderheit einfach danach richten musste? Denn wenn ich es
auf die
jetzigen Tage übersetze, dann denke ich, dass es keine höhere Instanz auf dieser Erde gibt als die Versammlung des lebendigen Gottes. Das bedeutet, wenn also die Mehrheit dann sich für diese Sache hält, hat sich der Rest einfach zu beugen.
Gut, also das war natürlich nicht immer einstimmig, diese Prozesse. Und dann gab es, dann spielt natürlich die Mehrheitsentscheidung eine Rolle. Aber, also sagt, es gibt natürlich eine ganz interessante Parallele zur Gemeinde, zur Versammlung, die nach Matthäus 18 das Recht hat, zu binden und zu lösen. Und ein Beschluss, den sie fasst im Namen des Herrn, ist auch im Himmel gebunden, also von Gott anerkannt. Und da haben wir auch, wer also diesen Beschluss hier, diesen endgültigen Beschluss nicht anerkennt, auf dem steht Todesstrafe. So weit, so gut. Jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte, das haben wir gemacht, 4, da stehen zwei Leute vor dem Sanhedrin und die sagen, ob es recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr. Das war ein Sanhedrin-Beschluss. Die hatten ihnen nämlich verboten, es ging um Petrus und Johannes, sie dürften nicht mehr im Namen Jesu predigen. Schauen wir mal das an. Das ist nämlich doch sehr bemerkenswert. Apostelgeschichte 4, Vers 5 schon sieht man, wie sie da vor Gericht gestellt sind, Johannes und Petrus, zwar dem Sanhedrin, auch in der königlichen Säulenhalle spielt sich das alles ab. Und Vers 18, dies Reinhold.
Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesus zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilet ihr, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.
Jawohl. Und dann gehen diese beiden Rebellen weg. Das sind Rebellen, nicht? Auf dem stand Todesstrafe. Und die haben den Mut zu sagen, das können wir nicht. Denn wir müssen auf Gott mehr hören als auf euch. Das heißt, da wo ein Beschluss dieses obersten Gerichtes gegen Gottes Wort verstieß, da hatten sie die Freiheit, den zu ignorieren. Natürlich auch interessant in Verbindung mit Matthäus 18. Der Herr sagt, wenn das, was ihr hier auf Erden bindet, wird ihm gebunden werden. Aber da geht er davon aus, dass das Beschlüsse sind, die in Übereinstimmung sind mit Gottes Wort. Denn gerade in den gleichen Versen Matthäus 18 sagt der Herr auch, was irgend ihr, wenn ihr zusammenkommt im Namen Jesu, bitten werdet, das wird der Vater tun. Ja gut, aber können wir sagen, dass jedes Gebet in einer Versammlung wird erhört? In einer Gemeinde. Ja, wenn es nicht nach Gottes Wille ist, wird es nicht erhört. Aber das Problem ist, beim Gebet kann man das kontrollieren. Sehr gut, oder? Nämlich, ob es eintrifft oder nicht, die Bitte. Wenn es nicht eintrifft, hat man einen guten Beweis zu sagen, das war nicht richtig. Denn der Herr hat verheißen, er wird es erhören. Es wird im Himmel erhört werden, was ihr hier auf Erden betet. Aber ein Beschluss ist ein bisschen schwieriger. Da kann keiner nachsehen im Himmel, ob das dort jetzt anerkannt ist oder nicht. Das ist der Punkt. Und ist übrigens ganz ähnlich wie der Herr, der ja kontrolliert wurde in Kapernaum, in Lukas 5, ganz am Anfang seines Dienstes. Kamen Gesetzeslehrer aus jeder Stadt von ganz Galiläa und Judäa und aus Jerusalem nach Kapernaum, um zu untersuchen, ob er wirklich der Messias ist, weil er gerade vorher einen Aussätzigen geheilt hatte. Und die Rabbis haben immer gesagt, der Messias wird Aussätzige einmal heilen, was nie geschehen ist seit dem Tod von Mose. Also sie mussten das untersuchen. Und dann sagt der Herr, deine Sünden sind dir vergeben, diesem Gelähmten, der dahin gebracht hat. Ausgerechnet in diesem Moment sagt er etwas, was sehr anstößig war. Und dann sagt er, steh auf und wandle. Aber vorher hat er noch gesagt, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder stehe auf und wandle? Das ist der Punkt. Es gibt so viele Priester in dieser Welt, die sagen dauernd, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann man aber nicht kontrollieren. Aber wenn jemand sagt, stehe auf und wandle und er steht nicht auf, dann kann man gut kontrollieren. Das ist ganz ähnlich wie in Matthäus 18, diese beiden Dinge, Gebetserhöhung, Versammlungsbeschluss. Ja, Versammlungsbeschluss, das kann man gut sagen, das war im Namen des Herrn genommen, weil es schwierig ist zu beweisen, ob es im Himmel anerkannt ist. Aber im Gebet kann man sehr gut. Aber interessant, beim Gebet besteht man dann auch weniger drauf, dass das wirklich jetzt ein Gebet war im Namen des Herrn. Aber beim Beschluss, dort schon. Und da sehen wir, also bei diesen beiden, Petrus und Johannes, sie sagten, nein, akzeptieren wir nicht, obwohl darauf Todesstrafe steht. Und dann gingen sie sogar in die örtliche Versammlung und haben das alles erzählt, Apostelgeschichte 4. Und dann haben sie einmütig, die ganze Versammlung hat gebetet, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig die Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Sie betonen die höchste Autorität Gottes. Ungewöhnlich, diese Anrede, Herrscher. Und dann beten sie in Vers 29, liest das, Reinhold?
Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit.
Das ist göttlicher Trotz. Ja? Die beten genau das Gegenteil, was der Sanhedrin beschlossen hat. Jetzt gib uns erst recht Freiheit, um zu sprechen, weil die haben uns das verboten. Und nicht nur die zwei. Jetzt kommt die ganze Versammlung und alle beten einmütig. Gib deinen Knechten Freiheit. Das ist trotziges Beten, aber göttlicher Trotz. Denn er war in Übereinstimmung mit dem Auferstandenen. Also das aktiviert einerseits eben diese... ist es ganz klar, dass der Beschluss dieses Gerichtshofs nach 5. Mose 17, das war verpflichtend und bindend. Dann auch der Beschluss Matthäus 18 von der örtlichen Gemeinde ist verpflichtend und bindend, aber es gibt eine Ausnahmeklausel. Genauso wie wir die alle ganz klar sehen in Bezug auf die Obrigkeit. Nach Römer 13, jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Aber wir wissen genau, eben diese Einrichtung und Befehle der Obrigkeit gegen Gottes Wort geht, dann dürfen wir verweigern. Aber niemand hat eigentlich normalerweise den Eindruck, dass Christen staatsgefährdend seien. Denn das wirkt sich normalerweise nicht so aus, dass Christen überall sagen, oh, 60 hier fahren, das geht gegen Gottes Wort. Ich meine, ich muss mich ja irgendwie selber entfalten können, oder? Nein, sondern das beschränkt sich effektiv auf die schweren Ausnahmefällen und wirkt sich nicht staatsgefährdend aus. Und so muss man auch nicht die Angst haben, wenn es diese Ausnahmeklausel gibt, einen solchen obersten Entscheid zu verwerfen, dass dann ein Chaos entsteht. Nein, das müssen ganz klar erwiesene Dinge sein, wo man mit der Schrift zeigen kann, das ist nicht schriftgemäß. Also das ist nicht dann, das öffnet dann nicht dem Eigenwillen, der Mutwilligkeit Tür und Tor. Das darf es nicht. Gut, wir sollten Pause machen. Eine Viertelstunde. Vielleicht noch ganz kurz. Wir haben davon gehabt, dass im Synodium, dass da Mehrheitsbeschlüsse gefasst worden sind. Und wenn wir den Vergleich gezogen haben mit der örtlichen Gemeinde oder Versammlung, wollte ich noch sagen, damit man nicht jetzt einfach überträgt und denkt, es sei dort auch das Prinzip des Mehrheitsbeschlusses nach der Bibel. Was anzustreben ist, ist der Idealfall von Apostelgeschichte 15, wo es heißt in Vers 22, siehst du, Reinhold?
Dann deucht es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen.
Und so weiter, ja. Also samt der ganzen Versammlung. Und sie konnten dann auch sagen in Vers 28.
Aber das Licht da drüben nicht ein bisschen so strahlen lassen, dass sie auch was anderes, wir können gar nicht mehr mitlesen.
Oh ja.
Das weißt du, kann man das nicht so mitlesen?
Nein, nein, nicht so wenig.
Nicht so wenig.
Es hört einfach mit zu.
Ja, wir hören zu.
Ja, ja. Vers 28.
Oder eine Lampe, eine Ständelampe.
Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen,
und so weiter,
keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke.
Jawohl, dem Heiligen Geist und uns, uns gut geschienen. Also, es muss ja, der Heilige Geist muss ja die Entscheidung bewirken können. Und das ist, man kann also nicht sagen, die Versammlung sei eine Demokratie, wo ein Mehrheitsbeschluss schlussendlich die Wahrheit ausmacht. Denn bei einem Mehrheitsbeschluss kann es der Ausdruck sein von einem schlechten Zustand, dass also so viel so schlecht stehen, dass sie eben die Mehrheit bekommen. Und das kann es auch nicht sein. Aber auf der anderen Seite, jedes andere System, zum Beispiel eine Oligarchie, das ist die Herrschaft der wenigen, das darf es auch nicht sein. Das wäre das Problem des Klerus. Aber worum es geht, ist, dass wie in Apostelgeschichte 15, das anhand des Wortes Gottes überzeugend Gottes Wille dargelegt werden kann, sodass schlussendlich eben das Zeugnis derart überzeugend wird, dass die Versammlung sich zu einer einmütigen Entscheidung durchbringen kann. Also letztlich, es muss vom Wort Gottes her überzeugend dargelegt werden. Jetzt zurück zu Apostelgeschichte 23. Wir sehen in der ganzen Geschichte so viele Intrigen und falsche Dinge. Und auch da wieder, der Hohepriester gebietet, man soll Paulus auf den Mund schlagen. Und er reagiert sofort. Vers 3. Und du sitzt du da, mich nach dem Gesetz zu richten, und wieder das Gesetz handeln, befindest du mich zu schlagen. Wo, gegen welches Gesetz hat er da verstoßen? Der hohe Priester.
Gegen das römische.
Nein. Wieder das Gesetz, also damit ist in dem Gesetz ist natürlich die Tora gemeint. Das Gesetz Mose. Denn das Synedrium war nicht ein römisches römischer Gerichtshof, sondern
durfte ja römischen Bürger nicht geschlagen werden.
Das wusste der ja noch.
Ja, das schon mal, aber da können Sie sagen, das ist jetzt jüdisches Gesetz, und das Synedrium war eben ein jüdischer Gerichtshof, der stützte sich nicht auf das römische Recht ab, sondern auf das Gesetz Mose. 3. Mose 19.
Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht.
Jawohl. Also, man kann nicht jemanden bestrafen, bevor er seine Schuld richterlich klar dargelegt ist. Das ist ja im Prozess selber, wo er schon bestraft wird. Das geht nicht. Also, da sehen wir, wie auch wieder im Bemühen, gewissermaßen die Gerechtigkeit Gottes auf den Leuchter zu stellen, begeht das Synedrium selber solches Unrecht. Und wenn wir den Prozess gegen den Herrn Jesus anschauen, dort findet man vielleicht etwa 30 und noch mehr ungesetzliche Dinge, die begangen worden sind. Also gegen das Gesetz Mose und gegen die Tradition, jüdische Tradition. Zum Beispiel der hohe Priester hat doch, als der Herr Jesus gesagt, dass er der Messias ist, auf seine Frage, bist du der Sohn des Gesegneten? Ja, du sagst es. Hat er die Kleider zerrissen. Und das Mose sagt, dass der hohe Priester seine Kleider nicht zerreißen darf. So klar im Widerspruch. Und viele Dinge, es gibt eine gute Ausarbeitung von Arnold Fruchtenbaum. Zu dem Thema hat er das zusammengesammelt. Und er ist wirklich überwältigt, wie massiv die Tradition und das Gesetz Mose selbst übertreten wird, um einfach diesen einen wegschaffen zu können. Alle Mittel sind recht. Nun, Paulus spricht gegen den hohen Priester und sagt, Vers 3, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Das war ein starkes Wort, nicht? Wobei er hat sich damit, das ist nicht einfach aus seiner Fantasie entsprungen, sondern das ist auch ein biblisches Bild. Ezekiel 13. Da haben wir die prophetische Aussage Ezekiels gegen die falschen Propheten in Israel. Und da hat man diesen Vergleich mit der getünchten Wand in Ezekiel 13, Vers 10. Kann jemand das lesen?
Darum, dass sie mein Volk irreführen und sprechen, Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut diese eine Wand, sie bestreichen sie mit Tünchen.
Jawohl. Also, man deckt zu mit der Tünche, mit diesem Kalküberzug, die Risse und all das und die Löcher darunter und beschönigt gewissermaßen, was in einem katastrophalen Zustand ist. Und so hat er ihn gewissermaßen betitelt, dass Gott wird das Gericht bringen über ihn, der eigentlich nur ein Heuchler ist.
Redet der Herr Jesus nicht auch von übertünchten Gräbern?
Oder? Ja, ja, bei Gott, jetzt von Gräbern, jetzt, ich habe das jetzt genau genommen, weil es auch eine Wand, weil das Bild von der Wand, aber bei den Pharisäern, Matthäus 23, genauso eben, von außen sieht das ganz schön aus und inwendig haben die Gräber eben Totengebeine. Und wer mit Totengebeinen in Berührung kommt und mit Gräbern, war ja verunreinigt nach dem Gesetz. Und so hat man eben die Gräber in Israel hat man immer jedes Jahr wieder neu mit Tünche überstrichen. Warum? Damit man sie von Weitem gut sehen konnte. Als Schutz, damit man eben nicht Gräber berührte. Aber das führt dazu, dass die Gräber immer so schön, wunderbar aussahen. Dabei waren das eben Totenstädte, die eigentlich nur die Verwesung und den Tod beschützt hinstellten. So, das Bild.
Ich habe noch Fragen.
Ja.
Matthäus 5, sagt doch der Herr Jesus, Vers 39, ich aber sage euch, wir widerstehen nicht den Bösen, sondern wir öffentlich auf deinen rechten Backen schlagen wird. Auf den anderen da. Und der Paulus ja gar nicht, ne?
Du meinst, weil er so scharf reagiert hat? Ja. Wobei, ich meine, der Jesus sagt ja mit dieser Aussage, dass man lieber Böses erduldet, als selber Böses zu tun. Es geht ja gerade darum, dass er sagt, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass man dauernd eben auf Vergeltung aus ist. Und aber interessant ist ja das Beispiel vom Herrn selbst. Er wurde auch vor Gericht auf geschlagen, die Wange. Und dann hat er reagiert. Warum schlägst du mich? Wenn ich übel geredet habe, dann sag's. Und sonst, warum schlägst du mich? Aber er hat gewissermaßen darauf reagiert und gezeigt, wie ungerecht es ist. Aber man kann nicht sagen, dass er damit vergolten hat. Eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber das zeigt vielleicht noch ein bisschen besser, was der Herr mit dem meint. Es geht also nicht darum, dass man möglichst viel Schläge versucht abzukriegen. Nicht das ist die Lehre dort, sondern es geht darum, eben, dass wir nicht anderen vergelten und auf Rache aus sind, sondern dass wir lieber selber noch eins mehr bekommen, als dass wir dem anderen eins geben.
Das heißt, da kann man wirklich in dieser Aussage ein Gebrechen des Apostels feststellen. Und zweideutig.
Ja, in dem Sinn, es wird ihm ja nachher gesagt, das ist der hohe Priester Gottes. Dann realisiert er, das hätte er nicht tun sollen, weil das ist der höchste Amtsträger. Und er entschuldigt sich auch. Vers 5. Und gibt sogar auch so die Bibelstelle, mit der das begründet werden muss. 2. Mose 22, Vers 28. Von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht übel reden. Gut, und das kann man natürlich nicht sagen, das sei der Heilige Geist, wenn man nachher sagen muss, ich wusste es nicht.
War denn das möglich, dass ein hoher Priester nicht erkannt worden ist?
Ja, zum Beispiel, wenn man nicht gut sah.
Zum Beispiel vielleicht, ja.
Und Paulus hatte offensichtlich Probleme mit den Augen. Darum sagte er ja in Galaterbrief, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben.
Aber sonst, wenn man davon mal absieht, war doch der hohe Priester eben so eine Synetriumsbehandlung.
War ganz klar erkennbar. Und also er musste wirklich eine extrem schlecht gesehen haben, dass er das nicht. Das zeigt also, das war effektiv, dass Paulus hier wirklich eine starke körperliche Behinderung hatte.
Sagt er nicht auch an einer Stelle, dass er diesen, den Brief persönlich geschrieben hatte, mit welch großen Buchstaben?
Ja, das ist genau ein Galaterbrief, nochmals. Galater 6 sagt er, siehe, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Also musste ganz große Buchstaben schreiben, damit er einen Brief überhaupt persönlich abfassen konnte. Gut, aber er sieht es auch sofort ein. Also eben, er ist gerade nicht eine getünchte Wand, dass er dann, wenn er schon etwas falsch gemacht hat, sagt, ja, sich irgendwie versucht herauszuwinden. Das ist gerade, ja, war nicht richtig. Und dann kommt ja sein großer Trick, dass er eben schlau ist wie eine Schlange, weiß, die sind ja geteilt, Sadduzäer und Pharisäer. Und die haben ein großes Problem, das sie trennt, ist die Ansicht über die Auferstehung. Die Sadduzäer sagen, es gibt Auferstehung. Ging sogar noch weiter. Sie sagen, es gibt auch kein Weiterleben nach dem Tod. Also sie leugnen auch die Existenz nach dem Tod. Nicht wahr? Die Heiden, die Griechen, damals, die glaubten wenigstens noch an die weitere Existenz von Seelen nach dem Tod. Aber die Sadduzäer stritten sogar das ab. Also es sind total moderne Leute gewesen, nicht? Also absolute Materialisten. Und darum war natürlich ihr ganzes Leben auf die Diesseitigkeit ausgerichtet. Und darum haben sie sich eben auch mit den überrissenen Preisen auf den Opfern, darum hat der Herr ja den Tempel gereinigt von den Verkäufern. Sie haben sich mit den überrissenen Preisen extrem bereichert und im Luxus nur so geschwelgt. Man hat ja bei den Ausgrabungen im jüdischen Viertel in Jerusalem hat man ja etwas von diesem sadduzäischen Reichtum ans Licht gebracht. Also wer schon in Jerusalem war, hat the Burnt House, das verbrannte Haus besucht vielleicht. Auch eine sadduzäische Wohnung, unwahrscheinliche Verzierungen an den Wänden und an der Decke und so weiter. Man hat ein Haus ausgegraben, das möglicherweise das Privathaus war von dem hohen Priester Annas, der den Herrn zum Tod verurteilt hatte. Das Haus hat einen Grundriss von 600 Quadratmetern. Also unwahrscheinlich, oder? Ein Privathaus. Und die haben also im Luxus Geld durch diese überrissenen Preise sich durch den Tempel bereichert. Ja, warum? Wenn schon nachher nichts geht, muss man doch jetzt so viel wie möglich genießen. Also ihr Motto war wirklich, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Ja?
Wie haben die sich denn vertragen? Also wenn da in einem Gerichtsgremium sowohl Pharisäer als auch Sadduzäer sagen, die müssen doch voneinander denken, dass die jeweils andere Partei also extreme Irrlehrer sind. Denn das waren ja doch fundamentale Unterschiede.
Ja, was sie fanden sich in dem Punkt, dass die Sadduzäer waren extrem wortklaubrisch für die fünf Bücher Mose. Also sie waren sehr, sehr stark auf ganz genau so, wie es da steht. Sie hatten eine Ablehnung gegen die Traditionen der Pharisäer. Und waren drauf, ganz genau, wie es der Text sagt, nicht mehr. Aber dann umso genauer. Und so konnten sie sich irgendwie arrangieren. Aber es gab ja eine weitere Partei, die Essener, zu denen wahrscheinlich auch die Leute von Qumran gehörten, die die Schriftrollen am Toten Meer in den Höhlen versorgt haben. Die Essener waren noch extremer als die Pharisäer und die haben sogar den ganzen Tempeldienst haben sie abgelehnt und darum sich in die Wüste zurückgezogen und sie haben gewartet, bis der Messias kommt und einen neuen Tempel bringt. Also sie hatten sogar für sie war der Tempel in Jerusalem unrein. Und der Herr Jesus, er ging in den Tempel. Sehen wir, wie er sich in einer Situation bewegen musste von Extremisten da bis Extremisten da. Es ist so interessant, wo der Herr dann eben, er musste seinen Weg gehen und musste das ablehnen, das anerkennen, das wieder ablehnen. Also es hilft eigentlich, den Herrn so zu sehen in den Evangelien, wie er down in der Auseinandersetzung war zwischen zwei Extremen. Und aber in seinem Leben eben gezeigt hat, ich wandle mitten auf den Steigen des Rechts. Sprüche 8. Weder da extrem, noch da. Darum, für die Pharisäer oftmals ein Gesetzesbrecher, weil er am Sabbat geheilt hat. Aber das war Ansichtssache, das war ihre Auslegung. Und der Herr hat gesagt, das ist nicht der Bruch von dem Gesetz. Und man hat ihn auch liberal hingestellt, darum sagt der Herr bergpredigend, wähnen. Ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und auf der anderen Seite musste er dann den Sadduzäern widerstehen und sagen, ihr kennet weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Darum irret ihr sehr. Und musste ihn auch beweisen, anhand der fünf Bücher Mose, die sie anerkannten, den Rest lehnten sie ab, musste er beweisen, anhand der fünf Bücher Mose, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. Er sagte ihnen, hat er nie gelesen, im Dornbusch. Es gab noch keine Kapiteleinteilung, darum sagte man so ein Stichwort, im Dornbusch. Das wäre also im zweiten Buch Mose-Rolle, dort wo der Dornbusch vorkommt. Da hat Gott zu Mose gesprochen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, aber da waren doch die schon lange gestorben. Und dann sagt er, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Die waren aber noch nicht auferstanden, Abraham, Isaak und Jakob. Aber sie existierten noch zur Zeit von Mose. Also lange nach ihrem Tod. Und damit bewies er, es gibt eine Existenz nach dem Tod. So nicht der Beweis, es gibt eine Auferstehung. Sondern der Beweis, es gibt eine Existenz nach dem Tod. Und so muss er den Weg finden. Und für die einen war er zu large, für die anderen war er zu eng. Aber das macht den Herrn so anziehend für uns. Er musste in einer schwierigen Situation im Volk Gottes, musste er den Weg finden. Also finden oder den Weg zeigen so, und leben. Gut, also Paulus weiß natürlich, das ist der große Punkt, wo die beiden sich unterscheiden. Und wie konnten sie sich arrangieren in so Gerichtsentscheidungen, wenn jemand Ehebruch begangen hatte? Da waren sie einmütig, wie man das behandeln, dass das Sünde ist oder Mord. Es ging also viel um die praktischen Dinge. Aber sobald es eben um Lehre ging, dann ging es in zwei. Und da bringt eben bewusst Lehre hinein. Und zeigt eben auch den Hauptpunkt im Evangelium. Vers 6 am Schluss, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Das ist ja die Grundbotschaft, Jesus ist auferstanden. Und dadurch wird das Synedrium gespalten.
Man darf aber doch da mit Sicherheit ausgehen, dass dies der Heilige Geist bewirkt hat in dem Apostel. Eben dieses Bewusstsein, dass dieser eine Teil die Sadduzäer, der andere Teil die Pharisäer, die einen glauben an die Auferstehung, die anderen sagen, mit dem Tod ist alles aus, dass genau das der Heilige Geist in diesem Moment, in diesem Apostel bewirkt.
Die Weisheit gab, um das Synedrium gewissermaßen auszuschalten. Genau. Jetzt ist es handlungsunfähig geworden. Genau, genau. Und Lukas erklärte uns dann, eben als Leser, die Sadduzäer, Vers 8, lies mal, Reinhold.
Doch, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist.
Also eben, sie haben alles abgestritten. Die Existenz von Engeln.
Die ablehnen beides.
Jawohl. Das entspricht gewissermaßen Matthäus 10, wo der Herr Jesus sagt, seid einfältig wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Und dieser Zwiespalt führt dazu, dass schlussendlich dieser hohe Offizier Angst bekommt, Paulus könnte noch getötet werden, und holt ihn heraus aus diesem Tumult. Und dann wird er gebracht wieder in das Lager. Ich habe das letzte Mal erklärt, eigentlich besser müsste man übersetzen in die Burg. Das ist die Burg Antonia. Noch etwas Schönes, das Wort wegreißen hier, ihn aus ihrer Mitte wegreiße und in das Lager führe, das ist das Wort harpazo im griechischen Neuen Testament. Das ist das gleiche Wort für entrücken. In 1. Thessalonicher 4, Vers, also die Entrückung ist ein Wegreißen. So werden wir auch aus dem Tumult dieser Welt einmal bei der Entrückung weggerissen werden. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 wird die Lehre der Entrückung gebracht und wir lesen Vers 17 oder Vers 16 und 17. Peter, siehst du?
Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein.
Jawohl. Also das Wort entrückt werden, das ist das gleiche Wort harpazo, wegreißen. Darum, die Engländer haben ein schönes Wort, Rapture, für Entrückung. Das ist weg, die Wegreißung.
Darf ich mal fragen, im Jesaja 53,
ja,
habe ich mal gelesen, er ist weggenommen worden aus der Angst und dem Gericht. Ja. Da stimmt im Hebräischen dasselbe Wort, also mit derselben Bedeutung. Stimmt das? Ist
das, ja, das ist natürlich ein hebräisches Wort. Das macht es ein bisschen schwierig, ob man das gleichsetzen soll mit Entrücken. Aber die beste Erklärung für, er ist hinweggerissen worden, ist ein sehr starkes Wort, aus Angst und aus Gericht, dass das bedeutet, man hat ihm kein richtiges, keine richtige Richtersitzung zugestanden. Das heißt, man hat ihn nur so schnell in einen Pseudoprozess durch Angst und Gericht hindurchgerissen. Und so war es ja auch, neutestamentlich. Denn gleich der nächste Satz heißt, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Schauen wir mal, Jesaja 53. Also durch den Textzusammenhang wird das deutlich, dass es hier geht um diese Pseudogerichtsverhandlung, die total ungesetzlich war. Übrigens schrieb die Tradition auch vor, Richter müssen mit jemandem, der zu Tode verurteilt wird, freundlich sprechen. Das war so ein jüdisches Gesetz. Und wenn wir sehen, wie der hohe Priester mit ihm umgegangen ist, so widerlich. 53, Vers 8. Liest du, Harry? Ach so, jemand anders dann. Ja.
Er ist hinweggenommen worden.
Oder eben hinweggerissen worden.
Aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen.
Jawohl.
Wegen des Übertretens meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Also gleich auf den Satz, er ist hinweggerissen worden, sagt der Prophet. Wer kann diese Generation beschreiben? Also wie verdorben diese Generation war. Wer kann dieses Geschlecht aussprechen oder beschreiben? Und da wird erklärt, wieso, was ist denn so schlimm an dieser Generation? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man hat mit ihm kurzen Prozess gemacht. Und dann erklärt aber der Prophet, aber dieser Tod hatte eine Bedeutung für das Volk. Gott sagt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Es war Tod. Es war Sühne durch Stellvertretung.
Also in der Apostelgeschichte nochmal zitiert, beim Kämmerer steht dann dort auch wieder dieses Wegreisen.
Der Kämmerer, dort wird die Septuaginta zitiert. Ach,
so.
Ja. Acht Vers 33. Ein anderes Wort.
Danke.
Ja.
Da noch, wenn da steht, Elberfelder, aus Drangsal und Gewicht wurde er hinweggenommen und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Da würde ich also vom Sprachlichen her annehmen, dass damit Jesus gemeint ist, über sein Geschlecht. Über, da bin ich schon oft drüber gestolpert.
Ach so.
Wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Und Sie sagten vorhin, wer kann dieses Geschlecht...
Also diese Generation, nicht?
Diese Generation, ja.
Moment, schnell, ich schlage auf. Jesaja 53. Was haben wir gesagt? Vers?
Vers 8.
Vers 8, ja. Ja, Geschlecht, das ist das Wort für Generation.
Ja, aber dieses Sein direkt im Anschluss. Er wurde hinweggerissen und wer wird über seine Generation...
Ja, seine Generation, das sind seine Zeitgenossen.
Ja, genau.
Wer wird... Ja.
Steht da Mischpoke im Jesaja.
Für Geschlecht?
Ja.
Ein Dor. Ah. Dor. Man wird über Generation und Generation... Dor va dor, das kommt ja oft vor. Das ist dieses Wort für Generation, Geschlecht. Gut, jetzt Apostelgeschichte 23 weiter. Das Schöne ist, so wirklich die Freundlichkeit des Herrn. In einem solchen Druck, in einer solchen Situation, bekommt er diese Erscheinung nachts. Vers 11, er liest das nochmals.
In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen.
Jawohl. Kein Vorwurf, dass er da einen falschen Ausspruch getan hatte vor Gericht, sondern einfach sei gutes Mutes. Aber eben, er hat das auch sofort bereut. Und der Herr kann ihm Mut machen und er sagt auch nicht, du hast hier in Jerusalem viel falsch gemacht, warum bist du in den Tempel gegangen, warum hast du das mit den Opfern da, warum bist du auf den Handel da eingestiegen von Jakobus, nichts. Sondern der Herr sagt, so wie du das hier gemacht hast, musst du jetzt auch in Rom Zeugnis ablegen. Also das bestätigt ihn eigentlich von Seiten des Herrn. Aber so wirklich eine Liebkosung des Herrn, könnte man sagen, im größten Stress des Druckes und der Auseinandersetzung. Und dann eben, das haben wir schon etwas besprochen, kommt diese Zusammenrottung wo man also mit allen Mitteln der Unwahrhaftigkeit versuchen will, einen Mord durchführen zu können. Ihn also zu töten ohne Gerichtsverhandlung. Der muss einfach weg. Und da haben wir das jesuitische Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel. Und auch da sehen wir, nie lesen wir sonst etwas von der Schwester von Paulus. Aber plötzlich in dieser Situation gibt es eben eine Schwester und die hat einen Sohn und der hat ausgerechnet davon gehört und so fliegt diese ganze geheime Machenschaft und Verschwörung gegen den Apostel fliegt auf. Ein kleiner Junge und Gott kann ihn so gebrauchen. Aber wir lesen sonst nirgends mehr in der Bibel von diesem Neffen, nichts von der Schwester von Paulus. Aber es zeigt, der Herr, alles, was er uns gegeben hat an Neffen und Schwestern und so weiter, nichts ist Zufall. Alles ist aus seiner Hand. Keine Laune der Natur, auch die Schwestern nicht, die wir haben. Gut, oder? Wichtig.
Dieser Abschnitt ist trotzdem sehr, sehr verwunderlich, wenn man bedenkt, dass dieser Apostel in der höchsten Schule Gamaliels war. Mhm. Wenn man bedenkt, wie er die Christen verfolgt hat, das war ja alles bewiesen. Und jetzt diese Umkehr, er hat dieses Licht, er hat diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Was für ein wirksames Zeugnis. Ja, jetzt möchte ich natürlich hier in Jerusalem arbeiten. Jetzt möchte ich dieses Evangelium des Heils predigen. Genau hier ist der richtige Ort. Und der Herr schickt ihn nach Rom, er schickt ihn hinaus. Also, dass er also Apostel der Nationen wird, also der Verkündiger des Evangeliums. Man denkt, rein menschlich gesagt, der Mann wäre genau am richtigen Ort in Israel, unter den Juden. Ja, es geht ja zu den Nationen. Was soll das? Aber nicht da, wo ich mein Evangelium predigen will, sondern wo der Herr mich hinleitet. Und das ist auch kein Zufall.
Ja, und der Herr hat ihm gesagt, dort im Tempel, als der Herr ihm im Tempel erschienen war, sie werden dein Zeugnis nicht annehmen. Also dann braucht deine Zeit nicht da, wo sowieso nichts bringt. Der Herr möchte, dass wir fruchtbar arbeiten können. Und dann ist natürlich noch zu sagen, gut, du sagst, das wäre eigentlich der richtige Ort, Jerusalem, für ihn. Aber es ist ja interessant, dass Paulus im Ausland aufgewachsen ist, gerade inmitten der Heidenwelt. Und so kannte er gewissermaßen die Welt der Heiden war ihm sehr nahe, von Haus auf. Und zweitens war er, ist er aufgewachsen im sogenannten Diaspora-Judentum. Also das Diaspora-Judentum, das ist das Judentum in der Zerstreuung, das eben sich einiges unterschied von dem Judentum im Land. Das war sein Hintergrund. Und jetzt, dadurch, dass der Herr ihn ins Ausland schickte und auf seinen langen Missionsreisen ins Ausland führte, da wurde er immer konfrontiert mit den Heiden und andererseits mit den Diaspora-Juden. Denn denen durfte er auch weiterhin dienen. Er ging immer wieder in die Synagoge, von Ort zu Ort, machte dort seinen Dienst und unter den Heiden. Also er war von seiner Herkunft her eben wirklich ideal für da und dort. Und das Diaspora-Judentum, das zeichnete sich aus durch größere Offenheit. Also sie waren weniger streng als die Juden im Land, im Allgemeinen. Das war so ein Kennzeichen. Wir haben ja also schon früher gesehen, in Apostelgeschichte 6, wo in Jerusalem in der Gemeinde, in der Versammlung, ein Streit aufkam zwischen den hellenistischen Juden und den hebräischen Juden. Hellenisten, das sind die, die einen Hintergrund haben aus der Diaspora, aus der Zerstreuung. Die sprachen Griechisch. Darum Hellenisten, griechisch sprechende Juden. Die Hebräer waren hebräisch sprechende Juden und die waren im Allgemeinen eben strenger. Da gab es diese Spannung zwischendrin. Also Paulus kannte eher das lockere Judentum vom Ausland her, aber wurde von seinen Eltern nach Jerusalem geschickt, zu Gamaliel, einem der führenden Rabbiner damals, und so lehrte er das Inlandjudentum, das ist sehr genau und streng nahm, kennen. Also er war wirklich eingeführt in alles und darum konnte er mit allen Leuten zurechtkommen. Also ich würde nicht sagen, jetzt eben rein vom Hintergrund her hat er gewissermaßen seinen Weg verpasst, sondern er gehörte nach Jerusalem, er gehörte ins Ausland. Er gehörte zu den Heiden, zu den Juden. Gut, also das, die ganze Verschwörung fliegt auf und alles nur, indem Gott diesen Neffen gebrauchen konnte. Dann haben wir gesehen, wie sich dieser Oberste aus der Burg Antonia, wie er sich seine Weste gut darstellt und sich herausschwatzt, unwahr. Aber Gott benutzt die Römer so, um diesen Diener zu schützen. Das ist auch so großartig, wie der Herr alles benutzen kann, was zur Verfügung steht. Eben von seinem Neffen bis zur römischen Garnison in der Hauptstadt der Juden, Jerusalem. Alles steht ihm zu Diensten. Nur so nebenbei noch als Information, es wird da immer gesprochen über den Obersten und manchmal auch über einen Hauptmann. Bei Hauptmann steht jeweils ein Kommandant über 100 Leute und der Oberste ist ein Kommandant über 1000. Also das zeigt so den militärischen Grad an. Schlussendlich wird Paulus gebracht nach Caesarea. Und welche Bedeutung hatte Caesarea damals?
Eine Hafenstadt.
Ja, eine Hafenstadt. Und zweitens?
Nicht die Hauptstadt von dem östlichen Teil des Römischen Reiches. Oder die wichtigste Metropole.
Hatte das nicht der Herodes den Kaiser zuliebe gebaut oder so benannt?
Ja, ja, das großartig ausgebaut. Aber das Wesentliche an Caesarea ist, also eben das mit dem Hafen, das stimmt auch. Also ein wichtiges Tor zum Orient. Aber hier war die Haupttruppe der Römer stationiert, die Israel besetzten. Also das war das hauptsächliche Armeelager der Römer in Israel, Caesarea. Eben wir haben von der Burg Antonia gesprochen, wie eben dort eine Garnison speziell den Tempelplatz kontrollierte. Es gab noch das Prätorium von Pilatus. Das war eine wunderbare Burg, die Herodes, der Kindermörder, sich als Palast gebaut hatte. Aber hier in Caesarea, da war gewissermaßen der Hauptsitz der römischen Besatzungsmacht. Ja, wir sind durch. Sind noch Fragen?
Ich habe eine kurze Frage zum
guten Gewissen. Ja, ja.
Derselbe Ausdruck kommt ja auch in 1. Timotheus 2,1 vor.
Ja. Moment. 1, Vers 3, oder? Das meinst du?
Nein.
Oder du meinst, du sprichst 1. Timotheus?
1. Timotheus.
Ja, ja, ja. Vers 5.
19. Also da sagt Paulus zu Timotheus auch, dass du den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiedsrichter erlitten haben. Was meint das hier genau, das gute Gewissen, das sie verloren haben?
Also, es geht um solche, die bewusst gegen ihr Gewissen gehandelt haben. Ja. Also das ist wir haben gesehen, das Gewissen ist keine absolute Instanz. Also man kann im Bösen sein mit einem guten Gewissen. Das kann es geben. Aber wenn man gegen das Gewissen bewusst handelt, dann ist es garantiert etwas Böses. Und wenn man also, die haben da das Glaubensgut nicht bewahrt, sich also nicht den Glauben über Bord geworfen und auch gegen ihr Gewissen gehandelt und haben sich dann so betätigt. Der eine davon, Hymenäus und Alexander, werden ja erwähnt, Vers 20, unter welchen Hymenäus ist und Alexander. Hymenäus erwähnt Paulus im zweiten Brief nochmals, in Kapitel 2, und zeigt, dass er ein Irrlehrer geworden war. Das gebe ich schnell die Stelle an, 2. Timotheus 2, Vers 18. Da wird von solchen Irrlehrern gesprochen, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher umkehren. Der ist also ein Irrlehrer geworden, aber der hat effektiv einen Moment erlebt, wo er gegen sein Gewissen gehandelt hat und so ist er immer mehr in die Finsternis hineingekommen. Also das ist schon etwas Wichtiges, dass wir nicht gegen das Gewissen handeln. Und natürlich im Wissen darum, dass das Gewissen nicht absolut ist, müssen wir das Gewissen immer wieder am Wort Gottes eichen. Aber wenn wir dann sehen, dass wir mit dem Gewissen irgendwo daneben liegen und sehen, das Wort Gottes zeigt etwas anderes, dann ist es nicht gegen das Gewissen handeln, sondern dann müssen wir das Gewissen korrigieren. Das ist etwas anderes, als wenn wir eigentlich merken, das ist falsch, wenn ich das mache, und macht es trotzdem. Und das ist gefährlich. Dann kommt man sehr schnell auf Abwege. Ja, reicht das so? Ja, danke. Gut, dann wollen wir noch beten zusammen.